ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Zahlen und Zwänge. Wie die Ampel ihren Haushalt aufstellen will.
Im Haushalt 2025 muss gespart werden, das wissen alle Bundesministerien, aber niemand möchte freiwillig auf viel Geld verzichten. Die Sparvorschläge der einzelnen Ressorts hätten bis 19. April schon an Finanzminister Lindner übermittelt werden sollen. Da war aber schnell klar, dass das nicht klappen wird und deshalb hatte Lindner die Rückmeldefrist verlängert bis heute, 2. Mai. Es bestehe noch erheblicher interner Klärungsbedarf, hieß es. Ja und nun, alles klar?
Es wirkt ein bisschen so wie alles schon mal da gewesen.
The same procedure as last year, Miss Sophie.
Same procedure as every year, James.
Schon die Haushaltsverhandlungen im vergangenen Jahr hatten für mächtig Diskussionen in der Ampel gesorgt. Finanzminister Lindner musste auf die eigentlich übliche Vorlage von Eckwerten für den Haushalt verzichten. Er brauchte Rückendeckung von Kanzler Scholz, um überhaupt einen gemeinsamen Haushaltsentwurf im Kabinett vorlegen zu können. Und dann brachte auch noch das Urteil des Verfassungsgerichts zur Schuldenbremse die Planungen ins Wanken. Mehr als 10 Milliarden Euro wurden in nächtlichen Sitzungen zusammengekratzt. Die Streichung von Subventionen für die Landwirtschaft sorgte für Empörung und Proteste.
Dieses Jahr ist die Lücke größer.
Genaue Zahlen bestätigt kein Minister, auch nicht Robert Habeck. Doch es gibt eine einfache Rechnung. Die Ausgaben im kommenden Jahr sollen sich an der mittelfristigen Finanzplanung orientieren. Die aber sieht für 2025, verglichen mit dem aktuellen Haushalt, um 25 Milliarden Euro geringere Ausgaben vor. So viel muss also mindestens eingespart werden.
Natürlich ist die Aufgabe groß.
Vor allem, sie ist politisch heikel. Einerseits ist da der Druck des Finanzministers, der von den Ministerien bis heute konkrete Sparvorschläge erwartet. Andererseits verzichtet kein Minister freiwillig auf Geld aus dem eigenen Etat. Zu leicht gilt ein Minister dann als politisches Leichtgewicht, der sich nicht ausreichend durchsetzen kann und womöglich nicht engagiert genug für die eigenen Themen kämpft. Dazu kommt, nur bei einem Bruchteil des Haushalts lassen sich kurzfristig überhaupt Einsparungen erzielen. Rente, Kindergeld, BAföG, all das lässt sich nicht so nebenbei kürzen. Und neben dem riesigen Sozialetat, der für mehr als ein Drittel des Haushalts steht, gibt es ja noch einen Posten, der künftig größer werden dürfte.
Wir erreichen erstmals in diesem Jahr wieder das 2%-Ziel der NATO, ich glaube seit mehr als 30 Jahren.
Dass für Verteidigung, wie Boris Pistorius sagt, jetzt 2% der Wirtschaftsleistung ausgegeben werden, das hängt vor allem mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr zusammen. Doch das läuft spätestens 2027 aus. Damit muss, wenn das 2%-Ziel weiter eingehalten werden soll, der eigentliche Verteidigungsetat wachsen. Das Problem: Wenn ein Minister mehr bekommt, muss woanders noch mehr gespart werden. Denn von der Alternative Schulden hält Finanzminister Christian Lindner bekanntlich nichts.
Die Schulden, die wir aufnehmen, die sind nicht kostenfrei.
In der Tat ist der Posten für die Zinsausgaben in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen. Das begrenzt die Möglichkeiten des Finanzministers an anderer Stelle. Dazu kommt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes erlaubt neue Schulden nur in einem engen Rahmen. Im kommenden Jahr könnten es regulär rund 20 Milliarden Euro sein. Höhere Schulden wären dann möglich, wenn der Bundestag eine außerordentliche Notlage feststellt, zum Beispiel für zusätzliche Ausgaben für die Ukraine. Lindner und seine FDP haben das für den aktuellen Haushalt verhindert. SPD und Grüne aber drängen auf zusätzliche Schulden. Auch diese Debatte dürfte sich im Rahmen der Haushaltsgespräche wiederholen.
Same procedure as every year, James.
Der Bundeshaushalt für 2025 soll heute konkret Reformen annehmen, wenn die Sparvorschläge der Ministerien vorliegen. Über die Knackpunkte hat uns Hans-Joachim Viehweger berichtet. Die Ampel, der es an Streitigkeiten ja wahrlich nicht mangelt, bekommt nun noch ein weiteres Problem dazu. Es geht um den Haushalt 2025, der allmählich Konturen annimmt. Heute sollen alle Ministerien ihre Sparvorschläge für diesen Haushalt einreichen bei Finanzminister Christian Lindner. Gespart werden muss, das ist soweit klar, und zwar eine Summe von rund 25 Milliarden Euro. Angesichts der vielfältigen Krisen und Aufgaben, die die Bundesregierung zu bewältigen hat, eine sehr hohe Summe. Monika Schnitzer ist Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft und Professorin für komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Frau Professor Schnitzer, sparen in der Krise, so heißt es ja immer, sei kontraproduktiv. Wir haben zwar keine wirkliche Rezession, aber doch ein nur sehr, sehr niedriges Wirtschaftswachstum. Es müsste mehr investiert werden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sagen Experten. Verfolgt Christian Lindner aus Ihrer Sicht also die falsche Wirtschaftspolitik?
Ja, tatsächlich geht es jetzt nicht darum, einfach Geld auszugeben, also irgendwelches Geld auszugeben, sondern Geld für Investitionen auszugeben. Man sollte also wirklich nicht Geld zurückhalten für Dinge, die eigentlich Voraussetzungen für Wachstum sind, nämlich Infrastruktur, Energiewende, Digitalisierung. An der Stelle sollte man wirklich nicht am falschen Ende sparen.
Was würden Sie da empfehlen? Die Schuldenbremse doch lockern oder reformieren? Wie könnte das gehen?
Ja, tatsächlich könnte man die Schuldenbremse etwas lockern. Wir haben dazu im Sachverständigenrat auch Vorschläge gemacht. So wie sie aktuell aufgesetzt ist, ist sie eigentlich zu restriktiv. Wir wollen eine Schuldenstandsquote von 60% einhalten, also 60% Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist letztlich auch die Zahl, die wir von der EU vorgegeben haben, also vom Euroraum vorgegeben haben. Und wenn wir uns an unsere aktuelle Schuldenbremse halten, dann werden wir immer weniger Schuldenstandsquote haben, weil es einfach so restriktiv ist. Deswegen schlagen wir vor, dass man, wenn man im grünen Bereich ist, also unter 60%, dass man dann sich mehr verschulden darf als aktuell. Wir schlagen vor, 1% Verschuldung für die Staatsverschuldung zuzulassen von dem Bruttoinlandsprodukt. Das wäre dreimal so viel wie bisher. Das würde immer noch nicht dazu führen, dass wir wirklich in Finanzierungsschwierigkeiten geraten als Land.
Das sind nun aber eher langfristige Überlegungen, oder? Die Schuldenbremse für den kommenden Haushalt jetzt zu ändern, dafür ist die Zeit zu knapp, oder?
Naja, wenn man das wollte, könnte man das schon schaffen, aber dafür braucht man die Opposition. Also man muss sich erstens in der Ampel einig sein und schon das ist nicht unbedingt zu sehen. Gerade die FDP wehrt sich ja wirklich massiv dagegen und man müsste die CDU mit ins Boot holen und auch die bewegt sich ja an der Stelle nicht wirklich.
Also muss gespart werden. Wo sehen Sie denn ein Sparpotenzial? Welche Ministerien könnten am ehesten auf Geld verzichten?
Da wird jedes Ministerium sich natürlich wehren. Es ist ja grundsätzlich gut, immer wieder drüber nachzudenken, wo könnte man denn Geld einsparen? Wo wird das nicht so effektiv eingesetzt? Wo gibt es Mitnahmeeffekte? Also Menschen, Unternehmen bekommen Geld, was sie nicht wirklich brauchen. Das ist schon sehr sinnvoll, aber so denkt man ja dann typischerweise bei einer solchen Sparrunde nicht drüber nach. Man denkt meistens darüber nach, wer wehrt sich am wenigsten. Und das ist eigentlich nicht die sinnvolle Art, Sparmaßnahmen auszudenken.
Ja, wo würden Sie denn mit Ihrem Expertenblick empfehlen, dass Einsparungen sinnvoll wären?
Es ist insbesondere da sinnvoll, wo man ohnehin denkt, dass sie in die falsche Richtung gehen. Also denken wir an die berühmte Dieselsubvention, die man jetzt für die Landwirte abschaffen wollte oder jetzt zumindest reduzieren wollte. Das könnte man natürlich sehr viel breiter angehen. Denn es ist natürlich nicht sinnvoll, heutzutage noch fossile Brennstoffe zu subventionieren, wenn wir eigentlich weg wollen von diesen Kraftstoffen. Man muss nur bedenken an der Stelle, die Menschen müssen auch Zeit haben, sich darauf einzustellen. Also sprich, ein anderes Auto zu kaufen oder auf den öffentlichen Nahverkehr umzustellen. Also sowas sehr kurzfristig zu machen, ist dann eben typischerweise mit Schwierigkeiten verbunden. Deswegen kommt es auch gar nicht gut an.
Wenn jetzt also weniger investiert wird in das ein oder andere Projekt, was man eigentlich fördern wollte, wo sehen Sie welche Folgen für Land und Wirtschaft?
Ja, ich denke, wir werden uns schwer tun, die Digitalisierung, die Energiewende, all das zu meistern. Und es gäbe jetzt schon gute Gelegenheiten, gerade in der Rezession, die wir beispielsweise in der Bauwirtschaft erleben, Dinge zu tun, die wir ohnehin tun wollten. Also der Staat könnte eigentlich jetzt, wenn er seinen Fokus auf die Bauprojekte legt, die er ohnehin angehen wollte, dieser Branche helfen, dem Wachstum an der Stelle helfen und würde der privaten Nachfrage gar keine Konkurrenz machen. Denn die Bauprojekte, die liegen ja momentan auf Eis, weil alle mit den hohen Zinsen zu kämpfen haben.
Sie beraten die Bundesregierung. Wo sehen Sie die Chancen, dass da tatsächlich das ein oder andere sinnvoll umgesetzt wird?
Da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich hoffe sehr, dass man hier zu einer vernünftigen Diskussion kommt. Leider ist es ja oft so, dass wenn vorgeschlagen wird, die eine oder andere Subvention abzubauen, die auch wirklich nicht sinnvoll ist, dass sie, wenn sie nicht gut ankommt, dann gleich wieder als Steuererhöhung diffamiert wird. Das ist natürlich keine Art, wie man darüber reden kann, weil man alles, was man nicht gut findet, als Subvention bezeichnet. Und alles, was man gut findet, wenn man es denn abschaffen würde als Steuererhöhung, so kommen wir nicht weiter.
Wo sollte nicht gespart werden und was ist eigentlich mit der Schuldenbremse? Einschätzungen von Professor Monika Schnitzer, sie ist Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Heute geht's in Berlin ums Sparen. Die Ministerien müssen Finanzminister Christian Lindner ihre Sparvorschläge vorlegen. Neuer Streit darüber, wie das Geld eingesetzt wird im nächsten Haushalt für das Jahr 2025, ist damit eigentlich schon vorprogrammiert. SPD und Grüne würden gern die Schuldenbremse reformieren, aber die FDP ist dagegen. Die Opposition kann sich das anschauen und kritisieren, hat aber auch Abstimmungsschwierigkeiten. Zu sehen ist das innerhalb der Union. CDU-Parteichef Friedrich Merz will nichts reformieren, aber aus den Bundesländern kommen andere Töne.
CSU-Chef Söder hat sich festgelegt, so im Dezember im ZDF.
Für uns ist ganz klar, CDU, CSU im Deutschen Bundestag werden auf keinen Fall einer Veränderung der Schuldenbremse zustimmen. Damit ist eine notwendige Zweidrittelmehrheit für eine verfassungsändernde Situation nicht gegeben.
Und bei der Haushaltsdebatte im Bundestag Ende Januar bekräftigte CDU-Chef Merz seine Haltung.
Ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus hier erneut aus. Damit können Sie nicht rechnen.
Die Junge Union hat die Schuldenbremse sogar in das geplante neue Grundsatzprogramm der CDU hineinverhandelt. Die ungeliebte Ampelregierung in der Bredouille, das freut die Union in der Opposition, verständlicherweise. Pech nur, dass sie ja in vielen Bundesländern selbst regiert und Unionsministerpräsidenten schwant, dass auch sie wohl nicht ohne neue Kredite auskommen werden, wenn sie große Eurosummen für Investitionen brauchen. Am weitesten ist Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner vorgeprescht.
Ich will eine Reform dieser Schuldenbremse. Prinzipiell nichts gegen Schuldenbremsen, ganz im Gegenteil. Wir brauchen solide Haushalte und solides Finanzieren. Aber gerade in diesen Zeiten brauche ich auch Investitionen in die Zukunft.
Das will Wegner in den Bundesrat einbringen, wo er auf eine Zweidrittelmehrheit hofft. Die braucht man nämlich für eine Grundgesetzänderung. Auch die anderen CDU-Ministerpräsidenten folgen ihrem Parteichef Merz meist eher zögerlich. So Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.
Die Wirtschaft trudelt ab, heißt aber auch, dass wir weniger Steuereinnahmen haben und demzufolge alle Schwierigkeiten haben, diese Haushalte für die nächsten Jahre entsprechend auch zu strukturieren. Wir müssen was einfallen lassen.
Für Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Schuldenbremse einige Unwuchten.
Dass wir auf Bundesebene andere Regeln haben als in den Ländern, die es dem Bund eher erlauben, Schulden zu machen, als wir es in den Ländern tun. Und dass wir insbesondere keine Regelung dafür haben, was ist eigentlich, wenn man eine Notlage erklärt hat, in den folgenden Haushaltsjahren.
Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat Vorschläge für eine Lockerung der Schuldenbremse ausgesprochen. Dessen Vorsitzende Monika Schnitzer meint,
ohne irgendeine zusätzliche Finanzierung wird es wirklich schwer, all das zu stemmen, was wir an Aufgaben vor uns haben, was auch über viele Jahre nicht geleistet wurde, in die Infrastruktur zu investieren, in die Digitalisierung zu investieren. Da ist einfach viel liegen geblieben.
Die Vorschläge des Sachverständigenrates für eine Reform der Schuldenbremse müsse man sehr ernst nehmen, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, CDU. Im Landtag verteidigte er im März aber die Schuldenbremse an sich.
Die Schuldenbremse ist ein Segen.
Und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst betonte letzte Woche, er stehe voll zur Schuldenbremse. Und selbst wenn einige Unionsministerpräsidenten mit anderen sie im Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit lockern würden, die bräuchte man auch im Bundestag. Und da gäbe es mit Merz-treuer Union und der FDP keine Zweidrittelmehrheit für eine Reform der Schuldenbremse.
Zumindest nicht unumstritten, also die Schuldenbremse auch innerhalb der Union. Christoph Kepler hat uns berichtet.
Heute müssen alle Ressorts der Regierung ihre Ausgabenwünsche für 2025 abgeben. Darüber hinaus erwartet Finanzminister Christian Lindner konkrete Einsparvorschläge. Es gibt nämlich diese Lücke von 25 Milliarden Euro, die nun eingespart werden müsse. Am 3. Juli soll dann der Haushalt 2025 im Kabinett beschlossen werden. Ich habe gesprochen mit Otto Fricke. Er ist haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Wie stehen denn die Chancen, dass das ohne großen Stress klappt, so viel Milliarden einzusparen? Jedes Ressort will ja das Beste für sich rausholen.
Ja, die Chancen sind relativ gering. Ich mache jetzt Haushaltspolitik seit 2002, auch mal als Haushaltsausschussvorsitzender. Das ist egal, welche politische Konstellation, da macht es immer schwierig, weil, naja, ich sag's mal immer so, du bist beliebter, wenn du auf den Wunsch, da müssen wir doch noch Geld für haben, sagst, ja, als wenn du auf diesen Wunsch sagst, du, dann müssen wir aber gucken, wo wir an anderer Stelle dann verzichten. Das ist in der Politik wie im Privatleben.
Viele Wirtschaftswissenschaftler, auch aus der konservativeren Ecke, plädieren für eine Reform der Schuldenbremse. Die FDP verteidigt diese Bremse vehement. Wie passt denn die Bremse zusammen mit der Wirtschaftswende, die die FDP anstrebt?
Also erstmal muss man natürlich eines sehen. Es ist eine verfassungsrechtliche Regel. Du bräuchtest 2/3 Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat. Die sind einfach nicht vorhanden. Natürlich ist es wieder der einfache Weg zu sagen, ja komm, diese Regel, die den Politikern sagt, ihr müsst mit dem Geld auskommen, das ihr habt, die tun wir mal weg und dann geht alles einfacher. Aber im Endeffekt ist es bezogen auf die Wirtschaftswende, die die Grünen ja genauso wie wir sehen als Notwendigkeit, da streiten wir über den Weg, dass die notwendig ist, wenn du es im Rahmen der Möglichkeiten machst, die du hast. Und das bedeutet, du musst dir halt überlegen, was sind Dinge, womit ich eine Wirtschaftswende wirklich anbringen kann, fortbringen kann, voranbringen kann, etwas tun kann und auf was muss ich dann möglicherweise verzichten. Und das ist wie bei uns im Privatleben auch, wenn wir vorankommen wollen, dann können wir auch nicht sagen, ich möchte jetzt schon das neue Auto, aber ich habe noch gar nicht die berufliche Qualifikation, um mir das zu leisten. Und das ist die Diskussion, die im Haushalt kommt. Wie gesagt, es ist immer der einfachere Weg zu sagen, wir machen mehr Schulden. Nur damit versündige ich mich dann natürlich auch für die Zukunft. Und, das haben die Krisenzeiten ja gezeigt, wenn du gut umgehst mit deinen Schulden, es nicht übertreibst mit deinen Schulden, und Deutschland hat Schulden, aber wenn du es nicht übertreibst dabei, dann bist du eben in Krisenjahren immer in der Lage zu reagieren. Und deswegen ist Deutschland durch die Corona-Krise, durch die Krise bedingt durch den russischen Angriff, gut durchgekommen. Das ging eben nur, weil man eben finanziell haushalterisch stark war.
Jetzt gibt es große Aufgaben zu bewältigen. Es soll viel Geld in Verteidigung oder auch die Klimawende gesteckt werden. Wo würden Sie denn jetzt konkret sparen?
Also erstens, ja, wir müssen das. Ich bitte aber an einen Punkt bei dieser Frage Investitionen, weil das ist ja ein berechtigter Punkt, der auch von allen Seiten gekommen wird. Investitionen heißt ja nicht der Staat alleine. Und da wird immer so getan, wir haben 50% Staatsquote, dann sind es auch 50% der Investitionen in Deutschland. Nein, es sind gerade mal maximal 20% der Investitionen. Wir müssen dafür sorgen, und das habe ich diese Woche auch wieder gesehen. Ich war in Fulda, Hessisch-Lichtenau und Bad Hersfeld. Es funktioniert immer dann, wenn die Bereitschaft dazu da ist, zu investieren, wenn Wirtschaft angekurbelt wird, wenn Neues gebaut wird und ja, dann auch der Staat davon profitiert und selber investiert, was er übrigens in Rekordzahlen im letzten Jahr getan hat. Und dann musst du gucken, ja, da musst du sagen, auf was kann, soll und muss ich verzichten. Jetzt kommt aber das Problem. Natürlich würde ich jetzt am liebsten schon all das sagen, wo ich es würde. Meine Erfahrung ist aber, bevor du nicht die Tinte unter dem Haushaltsentwurf hast, das vorher zu sagen, führt zu folgender Diskussion. Der, ich sage jetzt mal, eine Kürzung vorschlägt, da wird nur über die Kürzung diskutiert, warum die falsch ist. Und derjenige sagt, da will ich nicht, der muss nicht begründen, wo. Ich bin der Meinung, wir müssen da offen dran gehen und müssen sagen, was haben wir in den letzten 10, 20 Jahren uns eigentlich geleistet, auf das wir verzichten müssen? Wo ist es eigentlich, dass wir das nicht mehr brauchen? Und ja, da muss ich die gesamte Bandbreite geben. Da muss ich dann eben nicht nur sagen, habe ich vielleicht im Bereich der Sozialpolitik mal ein Moratorium, also gar nicht Kürzung. Und ja, gibt es vielleicht auch Subventionen für die Wirtschaft, wo ich einfach mal sagen muss, liebe Wirtschaft, du hast jetzt so lange an irgendeiner Stelle Subventionen bekommen, das hat scheinbar nicht funktioniert, dann müssen wir woanders hingehen. Und letzte Sache ist, und das ist so wichtig, der Wirtschaft ein Interesse daran geben zu investieren, dass sich das Risiko lohnt, neue Maschinen zu kaufen, dabei nachhaltiger zu werden, was wir dringlicher brauchen, wenn wir die Klimawende an der Stelle auch schaffen wollen. Das sind die Aufgaben. Einzelne Dinge jetzt vorzuschlagen, haben wir ja gemerkt, führt sofort dazu, aha, da wollen Sie jetzt und warum bei mir und warum nicht bei den anderen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.